Dankeschön. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel Flessenkemper. Ich bin einer der Pastoren bei uns in der FEG Rodenbach und arbeite beim Projektcollege mit. Und ja, beim Projektcollege, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Leiter und Mitarbeiter ausbilden für die Region. Und es ist für mich nochmal was ganz Neues gewesen, mich komplett so auf Leiterschaft auszurichten, zu überlegen hier, was bedeutet eigentlich Leiterschaft? Und wenn man das mal macht, sich mal überlegt, was ist denn Leiterschaft? Und man geht dann und liest die Bibel mal mit dieser Brille, Leiterschaft, dann fällt einem unheimlich viel auf. Und heute geht es auch darum, was für ein Leiter wichtig ist oder für eine Leiterin. Und es sind ja so unheimlich viele Dinge wichtig für Leiter und Leiterin. Also alles kann man ja nicht sagen. Ich habe ganz taktisch 3 Punkte mit, die wir uns angucken. Ganz klassisch. Der Text hat das so hergegeben. Wir werden uns heute in Nehemia damit mit Leiterschaft beschäftigen. Und ich glaube, das wird gut. Und vielleicht sagst du dir, ja, Leiterschaft, ich bin kein Leiter oder ich bin keine Leiterin. Ich würde sagen, doch, jeder leitet, wie der Matthias das vorhin auch gesagt hat. Ne, leitest in der Gemeinde mit oder auf der Arbeit oder zu Hause. Aber du bist auf jeden Fall immer ein Leiter, weil du musst dich ja auch selbst leiten. Ne? Morgens anziehen, aufstehen, Wecker stellen. Ja? Also diese Selbstleitung, die gibt es ja auch. Und da ist jeder irgendwie auch mit drin, mit Leitung und Leiterschaft. Genau. Und ja, heute soll es darum gehen. Als jetzt Corona angefangen hatte, die ganze Geschichte und so, da hat man gesehen, dass die Zahlen, wo Leute auf einmal Netflix gucken, oder wer von euch hat Netflix? Okay, vielleicht bestätigt ihr das, habt ihr ein paar Serien mehr geguckt als vorher mit Corona. Und als ich aufgewachsen bin, und einige von euch kennen das auch noch, da gab es kein Netflix. Da gab es kein Amazon Prime und Disney Plus, okay, gibt es erst, glaube ich, seit diesem Jahr. Meine Tochter findet das total cool. Wir mussten noch mit Brettspielen unsere Zeit verbringen. Was kennt ihr denn für Brettspiele? Welche habt ihr denn gerne gespielt? Ruf mal kurz rein. Einmal. Okay, was noch? Mensch, ärgere dich nicht, ne? Klassiker. Mau Mau, genau. Ist aber kein Brettspiel, Mau Mau. Ja. Ja. Aber ich auch gern gespielt, schwimmen so. Kennt ihr Risiko? Ja. Wer liebt Risiko? Okay, wer hasst es? Ja, okay, manche haben 2 Hände hochgehoben. Ja, ist so eine Hassliebe, ne? Manchmal bei mir auch. Und ich finde das Schöne bei Brettspielen, gerade bei Mensch ärgere dich nicht, aber auch bei Risiko, da kommen die Emotionen so schön hoch. Ne? Da lernt man erstmal sein Gegenüber so richtig kennen. Und da gibt es so die leidenschaftlichen, ich nenne sie mal so, eher so die leidenschaftlichen Brettspieler. Ja, das sind die für die ist das so ernst, die können gar nicht mehr zwischen echt, ja, und Spiel unterscheiden. Ja, die sind gefährlich. Ja. Ich kenne einen, der hat mal das Brettspiel so durch den Raum geschmissen, weil das einfach, der konnte sich da nicht davon trennen, irgendwie emotional. Es war ganz, ganz interessant. Und dann gibt es eher auch so die Strategen und dann die Chaoten. Ja, so, ihr könnt euch mal ein bisschen einsortieren. Ja, ich gehöre eher zu den Chaoten. Ne? Wir sind das, wenn wir also bei diesem Risikospiel gibt es so kleine Soldaten und kleine Kanonen und so und Pferdchen. Ja? Und dann kriegt jeder so sein Häufchen mit Spielfiguren. Und ich bin eher einer so, ich mache so Häufchen und sortiere die mal grob. Ja, Kanonen hier, Dings, so hin. Und der Stratege oder die Strategin, die geht wirklich hin und sortiert diese Dinger, stellt die so, zack, auf. Ja, alle Kanonen schön sortiert, die Pferdchen und alles. Und da kriegt der Chaot Angst. Ne? Was macht der da? Der hat doch da richtig Ahnung von. Ja? Und dann gibt es so unterschiedliche Typen. Da gibt es auch den Typ, es gibt so diesen Risikobereiten und eher so den nicht ängstlich, sondern realistischen, ja, Typ. Ja? Bei diesem Spiel, was ist eigentlich das Ziel des Spiels, Risiko? Wisst ihr das? Die Weltherrschaft, genau. Die Weltherrschaft. So. Und dann gibt es eher den Typ, der so risikobereit ist, ja, der greift so mit so einem Männchen so 5 Kanonen an. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, ihr müsst es dann irgendwann mal spielen. Ja. Vielleicht wäre das was für eine Gemeindefreizeit mal. Ne? Genau, der greift dann also mit ganz wenig Leuten so eine Übermacht an. Das ist so der Risikobereiter. Ja? Und dann gibt es diesen Sicherheitstypen. Der baut erstmal alle Kanonen auf und da muss erstmal ganz viele Soldaten haben, bevor er überhaupt ein kleines Ländchen angreift. Ne? Also es gibt so unterschiedliche Typen, einfach von wie man dieses Spiel spielen kann, unterschiedliche Strategien. Aber eines haben hoffentlich alle Spiele gemeinsam, die Weltherrschaft, ne, zu erreichen. Ein Ziel. Und das ist unheimlich wichtig. Und das ist auch unheimlich wichtig für einen Leiter. Und wir wollten uns heute das Buch Nehemia angucken. Und ich werde jetzt mit uns beten und dann werde ich uns kurz erklären, worum es in diesem Buch Nehemia geht, worum es für dich wichtig ist und was das mit der Spielstrategie zu tun hat. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du ja uns als Gemeinden zusammengestellt hast. Ich danke dir, ja, dass wir heute hier sind, weil du das Wichtigste für uns bist, weil du der Wichtigste für uns bist. Und ich danke dir, dass du uns auch so wunderbar unterschiedlich gemacht hast. Und ich danke dir, dass du ja gute Gedanken über unser Leben hast. Und du weißt jetzt, wie jede Einzelne hier ist, wie jeder Einzelne hier ist. Und du weißt auch, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass wir heute nicht nur eine Gottesdiensterfahrung haben, sondern dass wir eine Gotteserfahrung haben, dass du dich uns offenbarst, dass du unser Herz berührst und uns das gibst, was wir brauchen, zu deiner Ehre und zu unserem Wohl. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Das Buch Nehemia. Das Buch Nehemia, einige von euch kennen das, einige kennen das vielleicht noch nicht von euch. Da geht es um einen Mann, Nehemia, und der schreibt dieses Buch so aus der ersten Person Singular. Der schreibt dann das wie quasi ein Bericht, was er da erlebt hat. Und er möchte ja Jerusalem wieder aufbauen. Und um das genau zu erklären, habe ich hier so mal eine Flipchart hinstellen lassen. Danke, Matthias. Ihr habt übrigens einen tollen Pastor, möchte an dieser Stelle mal sagen, oder Pastoren. Ja. Und am besten kann man das Buch Nehemia mal einordnen, wenn man den roten Faden durch die Bibel sich mal anguckt. Und ich versuche mal eine Grafik hier zu machen. So. Das ist die Bibel. Glaubt ihr nicht? Doch. Passt auf. So. Hier, sag mal, ist das Jahr 0, der Anfang. Und hier das Jahr Fragezeichen. So. Und die Bibel fängt an mit Adam und Eva. So, machen wir einen Strich hier. So. Und hier, da kommen wir gleich zu. Und der rote Faden, oder ein roter Faden, durch die Bibel, ich hoffe, man kann das auch online sehen, ist das Reich Gottes. Ja, wenn wir uns einfach mal angucken, die Bibel, und wir wollen mal den roten Faden sehen, das ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes fängt mit Adam und Eva an. Und in den ersten zwei Kapiteln könnten wir sagen, Reich Gottes besteht zu 100%, oder? Ja, einige, doch, nickt mal. Ja, gut. 100%, das ist 100% Reich Gottes. Hier, das ist alles gut. Adam und Eva im Garten, die erste Ehepaar, noch nie gekracht, ja, waren nicht am Streiten, haben wirklich in ganz, ganz enger Beziehung mit Gott gelebt. Aber dann ist was passiert im dritten Kapitel, der Sündenfall. Und das Reich Gottes geht quasi nach unten. Das Reich Gottes geht kaputt. Aber Gott sagt in 1. Buch Mose, im dritten Kapitel, ich glaube Vers 16 ist es, der sagt hier, es ist nicht alles kaputt. Das Reich Gottes ist nicht kaputt. Ja? Weil der Nachkomme von Eva, der wird den Satan, die Schlange, den Kopf zertreten. Ja? Und ist das Proto-Evangelium, das ist das erste Evangelium. Und es geht wieder bergauf. Und dann lesen wir in den Büchern hier, das ist das Buch, 1. Buch Mose. Und das hier ist hinten ist die Offenbarung. Und dann lesen wir, wie Gott im Alten Testament oder generell in der Bibel, lesen wir, wie Gott die Geschichte mit den Menschen, und wir lesen, wie Gott sein Reich wieder aufbaut. so langsam. Das geht dann hier so hoch, mal ein bisschen wieder runter. Ja, hier, das ist ungefähr bei Mose, das gelobte Land, aus Sklaverei raus. Und das ist dann die Richterbücher hier, da geht das so, immer Reich Gottes wieder hoch und runter. Genau. Und irgendwann geht es weiter hoch, weil da hatten die endlich mal einen König, der König David. Ups, das ist nicht ganz bei 100%, ich würde sagen, das waren 85% mit König David und Salomo. Und dann sehen wir in der Bibel, dass die Könige da sind und dann geht es wieder bergab. Ne, weil die haben dann mal wieder andere Götter angebetet, die Israeliten und so. Und irgendwann ist das wieder bei fast null. Und das ist hier im Buch Nehemia. Und da sind wir jetzt angekommen, beim Buch Nehemia. Da ist das Reich Gottes quasi fast bei null. Weil die Israeliten, die hatten ein Königreich gehabt und dann wurden die Israeliten wurden dann besiegt von ihren Feinden, weil sie andere Götter angebetet haben und sind in die Verbannung gekommen und sind dann wieder bei null. Fast angekommen. Es besteht eigentlich zur Zeit Nehemias kaum Reich Gottes. Nur noch so ein bisschen. Aber wenn wir dann die Bibel weiterlesen, geht es dann bergauf. Dann kommt Jesus, die Kirche entsteht und dann lesen wir in der Offenbarung, kommt irgendwann Jesus wieder. Das ist die Wiederkunft. Und da habe ich jetzt ein Fragezeichen hintergemacht, weil ich nicht weiß, wann Jesus wiederkommt. Wenn du es weißt, stimmt es nicht. So. Und wir bewegen uns ungefähr, wir bewegen uns jetzt hier. Wisst ihr, wie wir diese Zeit nennen? Die Endzeit. Ja. Oder Gnadenzeit. Hört sich besser an. Ja. Viele Leute sagen, wir leben in der Endzeit. Sag ich mal, hast du recht. Ne? Seit dem Kreuz bis Jesus Wiederkunft leben wir in der Endzeit. Das ist die Gnadenzeit, genau. Oder Zeit der Kirche, könnte man auch sagen. Zeit der Kirchen und Gemeinden. Ne? Wo der Heilige Geist Kirche und Gemeinde baut. Ja, und wenn Jesus wiederkommt, haben wir wieder, das am Ende des Buches, haben wir wieder 100% Reich Gottes. Wie viel Prozent wir jetzt hier haben, ich glaube, das ist total uninteressant. Aber was jetzt wichtig ist für dich, einfach zu wissen als Christ oder auch wenn du den Herrn Jesus noch nicht lieb hast, du hast, wolltest immer wissen, worum geht es denn eigentlich da, ist, uns geht es hier um das Reich Gottes. Ja, und mit dem Reich Gottes, da geht es um Gottes Gerechtigkeit. Ja, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben. Da geht es um versöhntes Leben, da geht es um Vergebung. Und jetzt hier im Buch Nehemia sind wir hier angekommen. Reich Gottes ist quasi auf null. Und Gott legt Nehemia aufs Herz, das Reich Gottes wieder aufzubauen. Jerusalem, das ist die Stadt, wo die Juden damals den Tempel hatten. Und dort hatten die das große Versöhnungsfest gefeiert, Yom Kippur. Und dann dort konnten die Vergebung erfahren und konnten Gottesdienst feiern. Aber letztendlich leben die Israeliten jetzt in einer Zeit, wo die keinen Gottesdienst feiern können. Es ist überhaupt nicht möglich. Aber Nehemia kriegt das aufs Herz gelegt. Und Nehemia hat einen Plan, wie er wieder Reich Gottes baut. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch wichtig für dich, einfach zu wissen, was wichtig ist für dich als Leiter, weil wir wie beim Strategiespiel auch nur eine Mission haben. Und das ist, dass wir Reich Gottes bauen. Und ich lese uns mal aus Nehemia 2, 1 bis 10 die Verse, die ich heute behandeln möchte. Da habe ich diese drei Punkte raus, die für dich wichtig sind als Leiter. Und ich lese uns aus der Hoffnung für alle. 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte, um ihn den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Ne, das Reich Gottes ist quasi, liegt in Schutt und Asche. Da fragte mich der König, worum bittest du? und ich flehte zum Gott des Himmels. Da sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise denn dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm meinen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, dann gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrats mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken, der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollten. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrats und übergab ihnen den Brief des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bet-Heron, Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie das hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Gott hat einen Traum. Das ist der Traum Gottes. Perfekte Beziehung mit seinen Geschöpfen. Die Wiederherstellung und irgendwann wieder die perfekte Beziehung mit seinen Menschen. Das ist sein Traum. Und ich glaube, wenn du Leiter bist, christlicher Leiter, ist es gut, wenn du Gottes Ziele, wenn du seinen Traum auch auf den Herzen hast. In Matthäus 6, Vers 33 lesen wir, wo Jesus sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Und das ist auch das, was Nehemia hier macht. Nehemia synchronisiert quasi seinen Traum, sein Ziel mit dem, was Gott wichtig ist. In Nehemia 2, Vers 5 lesen wir, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Also das Herzensanliegen Gottes, das, was Gott wichtig ist, das ist auch Nehemia wichtig. Wir alle haben Träume, Pläne und Ziele. Und du weißt bestimmt schon, was du in einer, mal gucken, wie lange ich brauche, was du in einer Stunde machst oder anderthalb. Na, du weißt, was du vielleicht isst, vielleicht hast du dir einen Termin reserviert beim Backo, ja, oder woanders. Du weißt, was du auch morgen machst oder übermorgen oder wohin du in Urlaub fährst. Aber wo synchronisierst du, wo kommt der Traum Gottes, also die Wiederherstellung, die Beziehung mit den Menschen, dass das Reich Gottes gebaut wird, mit deinen Zielen zueinander? Wo machst du das in deinem Leben? Wo überlegst du, wo kommt das zusammen? Jesus betet im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und Jesus zeigt uns auch, dass er seine persönlichen Ziele auch mit Gottes Zielen synchronisiert, dass das beides zusammenkommt. Und das hat er uns par excellence gezeigt, als er ans Kreuz gegangen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, oder manchmal sagen mir auch Leute, auch in der Seelsorge so, die haben bestimmte Ziele im Leben, bestimmte Träume und haben manchmal das Gefühl, ja, das passt nicht mit Gottes Zielen oder Gottes Träumen manchmal so zusammen. Und ich finde, als Leiter ist es wichtig, dass wir diese Dinge zusammenkriegen und das passt wunderbar zusammen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ein ganz profanes Beispiel. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass das, was Gott für uns tut oder was Gott macht, dass das irgendwie gefühlt nicht richtig oder gut für uns ist. Als ich damals, wann war das jetzt? 2006, da wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Habe ich überlegt, ja, was machst du denn beruflich? Ja, ich will Feuerwehrmann werden. Weil mein Bruder war Feuerwehrmann oder hat das angefangen. Aber ich habe gemerkt, Gott arbeitet so an mein Herz, hat mein Herz berührt und hat mir so ein Herz geschenkt für Gemeinde. Und ich hatte das Gefühl gehabt, ich soll Pastor werden, hatte aber gedacht, nee, das ist gar nichts für dich. Das ist, das passt nicht. Und ich wollte das nicht. Weil ich habe da so gesehen, was mein Pastor da gemacht hat und so. Und hatte so andere Pastoren im Bild und habe irgendwie gedacht, nee, das ist nicht so mein Weg. Das hat sich nicht gut irgendwie angefühlt für mich zuerst und so. Und habe dann drüber gebetet und geguckt, mit meinem Pastor drüber gesprochen und habe dann gesagt, Herr, wenn das wirklich dein Wille ist, dein Ziel, dann gehe ich diesen Schritt und mache das einfach, obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen konnte, Pastor zu werden. Heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Und genau gemerkt habe, dass das Gottes Plan für mein Leben war. Also, weil ich gemerkt habe, dass Gott das, was gut für mich ist, was er für mich und für mein Leben möchte, dass das wunderbar in dieser Funktion zusammenkommt, zusammenpasst. Und du musst jetzt kein Pastor werden deswegen oder so, aber es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo Gott einfach uns irgendwie zeigt, hier, das ist die richtige Richtung und wir trauen uns, den nicht zu gehen, weil wir das vielleicht gar nicht erstmal so wollen. Das ist wie wenn ich meinen Kindern sage, komm, lass uns mal diesen Film angucken. Und die sagen, ah nee, der ist bestimmt nicht gut und so. Und die wehren sich dann so dagegen, diesen Film zu gucken. Und dann nachher haben wir den Film geguckt, sagen die, boah, gut, dass wir diesen Film geguckt haben. Ja? Vielleicht kennst du diese Begebenheiten auch. Und so ist das auch mit den Zielen, mit diesem Traum Gottes. Ja? Wenn du dich für Gottes Reich einsetzt und Gottes Träume und Gottes Ziele verfolgst, dann wirst du merken, dass du dich total wohlfühlst, dass du dich gut fühlst, dass du merkst, ey, das ist genau das Ding, das ist genau das Richtige. Und das ist wichtig für uns als Leiter, dass wir uns danach ausrichten und danach streben. Hast du dich mal gefragt, wie deine Träume, deine Ziele, wie das zusammen mit dem Reich Gottes passt? Wo Gott dich haben möchte? Gott hat dich begabt und wir lesen das im Psalm 139. Der hat dich wunderbar gemacht, hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben. Er hat dir ja einen Charakter gegeben, der für manche vielleicht herausfordernd ist. Ja? Oder andere sind für dich herausfordernd. Aber hat dich wunderbar gemacht und hat einen wunderbaren Plan und einen Platz im Reich Gottes. Und da hast du eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und das ist nicht eine Aufgabe, wo du sagst, oh, die möchte ich nicht tun, sondern dass, wenn du da reinkommst in diese Aufgabe, wirst du merken, dass du aufblühst. Und du wirst merken, dass du Kraft bekommst. Und du wirst merken, dass du einen wirklichen Unterschied in diesem Leben machst. Weil du im Traum Gottes lebst. Weil du im Ziel und der Vision Gottes lebst. Und wenn du darin lebst, es gibt keinen besseren Platz auf dieser Welt. Und das ist das, was Nehemia genauso macht und erfahren hat. Das zweite ist, wenn du weißt, was der Traum Gottes für dein Leben ist und du bist da drinne, dann ist es auch wichtig, strategisch vorzugehen. Werde zum Strategen Gottes. Sich zu überlegen, was mache ich. Und das können wir uns auch schön bei Nehemia angucken. Nehemia ist nicht einfach so zum König gegangen und hat die Sachen verlangt, sondern er hat seinen Auftritt beim König im Gebet vorbereitet. Er hat 4 Monate lang gebetet. Und Gebet bedeutet nicht nur, ich sage Gott alles Mögliche, sondern Gebet ist immer, du kommst in die Gegenwart Gottes, in die Nähe Gottes und du richtest dich vollkommen auf Gott ein. Wenn du sagst, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte Gott erleben, dann geh einfach in Gebet zu Gott. Nimm dir Zeit, werd ruhig und richte dich vollkommen auf Gott aus. Du bist in der Nähe Gottes. Und wir lesen Nehemia 1, Vers 4, als ich diese Worte hörte, dass Jerusalem in Trümmern ist, setzte ich mich nieder, weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Was macht Nehemia in dieser Krise? Er geht erstmal hin und richtet sich komplett auf Gott aus. Und er betet, bitte höre doch Gott mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Wenn ich mein König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finden werde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Also er kriegt etwas aufs Herz. Und dann dürfen wir als Leiter auch strategisch und gut überlegen, wie wir Reich Gottes bauen. Und er baut hier Reich Gottes, indem er zum König geht und um die Mittel fragt. und um die Erlaubnis. Und wir sehen immer wieder, dass Nehemia sich an wichtigen Stellen immer wieder an Gott wendet. Was wir häufig haben, wenn wir in Krise kommen oder wenn es schwierig wird, was auch viele machen, sie rennen nicht zu Gott, sondern sie rennen von Gott weg. Und Nehemia als Leiter rennt zu Gott. Nehemia 2, Vers 4, als er im Gespräch war mit dem König, da fragte mich der König, warum bittest du? Und ich flehte zum Gott des Himmels. Spurgeon, ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist, ein Pastor aus England im 19. Jahrhundert, Spurgeon hat gesagt, ein kurzes Gebet ist lang genug. Ihr könnt jederzeit, spontan, jetzt hier auch im Gottesdienst, ja, zu Gott kommen. Und wichtig ist, bei diesen, wenn wir Strategien haben und uns überlegen, okay, wie können wir Reich Gottes bauen, wichtig ist wirklich, dass das im Gebet gebadet wird. Ja? Und das ist mir jetzt wichtiger, als jetzt eine kluge Strategie zu entwickeln, sondern dass wir strategisch uns an Gott wenden, um Reich Gottes zu bauen. Sprichwörter 16, Vers 3. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Unser Auftrag ist klar, wir sollen Reich Gottes bauen. Die Methode manchmal ist schwierig. Wir wissen manchmal nicht, wie wir die Sachen machen können und wie wir strategisch vorgehen. Aber du kannst im Gebet Gott fragen und ich möchte dich einfach herausfordern oder dich auch dazu ermutigen, mach das. Setz dich hin, durchbete die Sachen und frag Gott ganz konkret. Ja, frag Gott ganz konkret, was möchtest du speziell? Wen soll ich für dich erreichen? Wie soll ich das machen? Wer kann mir helfen? Welche Ressourcen brauche ich? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer sind Schlüsselpersonen? Wir dürfen wirklich konkret beten. Und ich bin jetzt nicht so ein Freund wie beim Herkules um einen Parkplatz bitten. Ja? Okay, das mache ich ab und zu beim Krankenhaus. Wenn ich einen Krankenhausbesuch habe, dann bitte ich auch her, schenk mir einen Parkplatz. Ja, das ist auch okay. Aber wir dürfen doch wirklich auch konkret bitten und konkret beten und auch konkret um Weisheit beten. Wenn ich mit Leuten im Gespräch bin und ich merke das auch bei mir selbst, wenn ich irgendwas plane und mache und tue, dann bete ich immer, Herr, hilf mir oder ich bitte dann um bestimmte Sachen. Aber wirklich auch strategisch zu planen, Herr, soll ich das tun, soll ich diesen Schritt gehen? Herr, zeig mir bitte Menschen, die mir helfen, das umzusetzen. Herr, welche Ressourcen brauche ich? Oder Herr, schenk du mir die Ressourcen? Dass man wirklich ein Gespräch hat und das finde ich halt wichtig, dass wir das als Leiter auch tun. Dass wir uns Zeit nehmen zu beten und Zeit nehmen auch strategisch zu beten. Der letzte Punkt ist, was für uns als Leiter wichtig ist, einmal klar, das klare Ziel vor Augen zu haben, was Gott möchte für unser Leben, aber auch strategisch zu sein, zu überlegen, was Gott möchte und wie wir das umsetzen. Und der letzte Punkt, und da ist nämlich da, wo es meistens scheitert in Leitung. Bei den anderen Sachen haben wir meistens auf dem Schirm, ja, wir wissen, was Gott möchte und wir machen auch Pläne und so, vielleicht in Gedanken, aber beim letzten scheitert es, weil wir es nicht umsetzen, weil wir nicht mutig sind, weil wir Angst haben, weil wir uns hindern lassen, das zu tun. Nehemia hatte auch Angst. Nehemia 2, Vers 2, da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank, das ist nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Nehemia hatte Angst vom König, ihn zu fragen, dass er wieder Jerusalem aufbauen kann, die Mauern, weil der vorher, ein paar Jahre vorher, gesagt hat, nee, die Mauer wird nicht gebaut. Jerusalem soll nicht aufgebaut werden. Nehemia hatte hier Angst, weil er hier quasi den König seinen Befehlen widerspricht. Aber Nehemia geht dieses Risiko ein. Wie ist das bei dir, wenn Gott dir was aufs Herz legt? Wenn du einen Plan aufs Herz legst, was hält dich eigentlich davor ab, dass du diesen Plan umsetzt. Vielleicht hat dir Gott schon mal aufs Herz gelegt, mach eine Kleingruppe. Lad Leute ein. Was hält dich davon ab, eine Kleingruppe zu gründen? Ich glaube, wenn ihr zu den Ältesten geht, zu Matthias, oder ich weiß nicht, ihr habt bestimmt einen Diakon dafür, ihr seid ja super organisiert, oder? Habt ihr einen Diakon für Kleingruppen? Ja? Nee? Doch. Was hält dich davon ab, eine Kleingruppe zu gründen, zu leiten? Oder was hält dich davon ab, mal zu predigen? Ja? Haben vorhin drüber gesprochen. Was ist, wenn Gott dir aufs Herz legt, wirklich, legt dir Worte aufs Herz. Ne? Dort, wo das Herz voll ist, geht's über, geht der Mund über. Und vielleicht legt dir Gott da was aufs Herz. Und was hält dich davon ab, mal zu predigen? Ihr habt bestimmt ja ein System, wie das hier funktioniert. Aber vielleicht hast du Angst. Angst, auf der Bühne zu stehen und die ganzen Leute gucken dich an und du hast Angst, dich zu versprechen. Ich hoffe, ich mache dir Mut, ich verspreche mich häufig. Ja, ich nuschel auch. Ich bin auch nicht perfekt. Aber Gott hat dich auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen, hat dir Gaben, Talente gegeben und gibt dir auch immer wieder was Neues und fördert dich und legt dir Sachen aufs Herz, ja, um das Reich Gottes zu bauen. Und vielleicht hast du schon eine Predigt geschrieben, aber die ist noch in der Schublade, weil du Angst hast, sie rauszuholen. Oder du hast Angst, irgendwas anderes zu machen oder mitzuarbeiten oder mal jemanden anzusprechen. Und ich glaube, wir als Leiter oder generell, wir Christen, wir sollen mutig sein. Wir wissen doch, wie es ausgeht. Wir haben das Buch zu Ende gelesen, hoffe ich. Wenn nicht, lest das mal durch, ist gut. Wir haben die Bibel doch zu Ende gelesen, wir wissen doch, wie es ausgeht. Uns kann doch nichts passieren. Der Teufel möchte nicht, dass wir mutig sind und Risiko eingehen. Er möchte nicht, dass wir in die Mission gehen. Er möchte nicht, dass wir Kleingruppen gründen. Er möchte nicht, dass wir predigen. Er möchte nicht, dass wir unseren Nachbarn und Arbeitskollegen ansprechen. Und deswegen glauben wir irgendwelche Lügen, wie zum Beispiel, wir sind nicht gut genug. Ich sehe nicht gut genug aus, ich kann nicht gut genug sprechen. Mose hat auch gesagt, hier, Volk Israel befreien, ich zum Pharao, aber ich kann nicht gut reden. Was macht Gott? Kein Problem, ich schicke dir einen, der hilft dir. Mach's. Ich glaube, viele gute Dinge in deinem Leben und im Leben von anderen passieren nicht, weil du nicht mutig bist. Und mutig sein bedeutet es, durch die Angst hindurchzugehen, geradeaus durch die Angst hindurchzugehen. Und du weißt, Gott ist bei uns bis ans Ende der Welt. Jesus ist bei uns. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin eher auch so ein Nicht-Mutiger. Und ich brauche manchmal Leute, die mutiger sind als ich. Als Carlos Schmidt, der kommt ja auch noch dieses Jahr, als wir diese Vision für den Hessentag zum Beispiel hatten, wo wir im Schreibtisch bei Carlos hatten wir da über den Hessentag geträumt und hatten gedacht, echt, das ist das, was Gott möchte, dass der Hessentag 2022 ein Festival mit Gott wird. Da hat sich alles gut angehört. Da hatten wir gesagt, das ist Gottes Wille. Ne? Punkt 1, unseren Willen mit Gottes Willen synchronisieren. Wunderbar, hat geklappt. Häkchen dran. Dann hatten wir alles strategisch geplant. Okay, mit denen reden, so und so machen wir das. Ne? Alle Strategie, Häkchen dran. So, und jetzt? Jetzt fehlt noch eine Sache. Jetzt müssen wir das noch jemandem erzählen. Und wisst ihr wen? Der König, nee, den Bürgermeister. Ne? Nicht den König. Ja, ne, wir müssen zum Bürgermeister gehen, wir müssen dann zum Hessentagsteam gehen und müssen denen das dann erzählen. So, das war das, wo bei mir der Magen sich ein bisschen umgedreht hat. Weil das andere war kein Problem. Im Büro, das zu planen, zu träumen, ist alles wunderbar. Aber dann zum Bürgermeister gehen und dann konkret zu werden, das war schwierig. Und dann sind wir hingefahren und dann saßen wir da im Auto und wir hatten so zwei Visionen. So einmal die kleine, so eine ganz kleine. Ja, wir wollen ein bisschen was auf den Hessentag machen, ein Konzert, so ein bisschen. Und die zweite Vision, hier, der Hessentag ist nur ein Festival mit Gott. Ja, Gott hat extra den Hessentag hier, ne, hingestellt, damit wir Gottesdienste feiern können, dass Menschen zum Glauben kommen, damit die Region verändert wird und alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, ja, die kleine Vision, ne, wollen wir dich gleich, ne, mit der Tür ins Haus fallen. So. Und waren dann so am Überlegen und am Reden und haben uns so ein bisschen wie Aaron und Mose gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, wer ist, ne, von uns beiden. Aber wir haben es dann einfach gemacht. Und dann saßen wir da und haben die große Vision vorgestellt und haben gesagt, wir glauben, dass der Hessentag in Heilgard 2022 ein Festival mit Gott wird. Dass Gott uns diesen Hessentag geschenkt haben, um Reich Gottes zu bauen. Damit Menschen befreit werden, damit Menschen in Freiheit finden. Dass Menschen ihr Design entdecken, dass Menschen merken, wer sie sind, wie Gott sie geschaffen hat. Und dass Menschen dann in ihrer Bestimmung kommen, in ihre Bestimmung leben und einen Unterschied in dieser Welt machen. Wir haben das so erzählt, Carlos hat mehr Redeanteil als ich gehabt. Er kann auch mehr reden als ich und auch besser. Und ich hatte da die ganze Zeit große Angst gehabt, muss ich zugeben, als wir über diesen Hessentag gesprochen haben. Kann ja auch sein, dass sie sagen, hier, wisst ihr was, raus. Ja, hier, so komische Christen, geht. Nee, hat er nicht gemacht, sondern hat gesagt, hier, der Hessentag macht so einen Sinn. Ja. Ich kenne ganz viele, auch Christen, die sagen, hey, wozu brauchen wir einen Hessentag? Kostet nur Geld. Jetzt, er wird günstiger. Aber kostet trotzdem Geld. Warum sollen wir diesen Hessentag machen? Aber überlegt mal, Gott schenkt uns hier eine Riesenchance. Und das hat der Bürgermeister auch erkannt, das ist eine Riesenchance, dass Menschen wirklich verändert werden. Dass unsere Region auch wieder weiter aufblüht. Und was hat unsere Region zu bieten? Das hat der Bürgermeister gut gesagt. Was hat unsere Region zu bieten? Was macht unsere Region aus? Und das seid ihr. Das sind Menschen, die den Herrn Jesus lieb haben. Das sind Menschen, die einen Unterschied machen. Und ich möchte euch heute ermutigen, diesen Unterschied zu machen. Schaut einfach mal drüber nach oder denkt drüber nach, was möchte Gott für dein Leben? Wie kannst du Gottes Willen und deinen Willen synchronisieren, dass du dein Leben danach ausrichtest? Wie kannst du das strategisch ein bisschen planen? Ihr habt so viele coole Leute hier. Und wenn du sagst, ich bin eher der Chaot, der ne, diese Risikosoldatenhäufchen macht, ja, dann such dir jemanden, der Sachen sortieren kann. Und dann sei mutig. Gründe einen Hauskreis. Ja, geh zu Matthias, sag, ich möchte mal predigen, könntest du mit mir üben? Kannst du mal drüber gucken, wie können wir das machen? Mach mal eine Andacht. Sprech mal deinen Nachbar an. Geh zum Bürgermeister. Und vor allem haben wir da Jesus als unser Vorbild. Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Jesus hat seinen Plan, sein Leben ausgerichtet nach dem Reich Gottes. Er ist strategisch vorgegangen, hat sich Jünger gesucht und hat dann seine Angst überwunden, ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen, damit wir ewiges Leben haben, damit du in Freiheit kommst, damit du entdeckst, welche Begabungen und Fähigkeiten du hast und damit du einen Unterschied machst. Ich bete. Herrlicher Vater, ich danke dir, dass du echt gute Gedanken und Pläne für uns hast. Wir sind hier nicht einfach durch Zufall auf dieser Welt gelandet, sondern du hast schon, so lesen wir es in Epheser, vor Anbeginn der Zeit hattest du den Gedanken, ich möchte ja die Gabi und ich möchte den Matthias und den Manuel und den Michael haben. Und ich habe sie ausgerüstet mit Fähigkeiten und Gaben und ich schenke den Heiligen Geist, der schenkt ihnen noch übernatürliche Gaben. Und du hast uns hingestellt in eine Familie, in eine Gemeinde, in Beziehung, auf die Arbeitsstelle und was weiß ich, wo ein Sportverein, aus einem bestimmten Punkt. Weil du möchtest, dass wir dort einen Unterschied machen. Mit dem, was du uns anvertraut hast. Und ich bitte dich, dass du uns ja mutig machst, dein Reich zu bauen. Und ich danke dir, Jesus, dass du wirklich alles gegeben hast für dich und für uns. Dass du ja alles gegeben hast, damit wir ja ein befreites Leben leben können. Damit wir hier einen Unterschied machen können. Damit wir eines Tages ganz am Ende ankommen bei dir. Wo wir ja 100% Reich Gottes haben. Wo wir ja 100% in deiner Nähe sein können. Wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid. Wir dürfen ja in deiner Nähe, in der Ewigkeit bei dir sein, in perfekter Harmonie und Gemeinschaft. Und ich danke dir, dass du mir mit uns dein Reich baust. Amen. Amen. Ja, ich möchte euch anbieten, einfach, wenn du nachher noch ein Gespräch suchst oder wenn du sagst, hier, kannst du einfach mal für mich beten oder mich segnen. Ich werde nachher irgendwo im Foyer sein. Da bin ich gerne bereit dafür, dass wir mal zusammen beten oder dass ich dich segne.